Hallo, Deadly.
Hi, Hex.
Na, die 4.5 Release Candidate habe ich gehört gestern. Hab mal wieder wenig Zeit zu zocken. Es wird aber anders, darauf komme ich nochmal später zurück. Und du hast sogar gesagt, als wir kurz vorab, als ich noch meinen Tee gekocht habe, hast du gesagt, 4.5 RC Release Candidate 2, richtig?
Ja, der ist angekündigt worden für heute Abend. Vielleicht ganz kurz, es ist der 16.12. kurz nach 8. Vermutlich werden wir ihn heute noch sehen und wenn CIG sich dann sputet, werden wir möglicherweise, wenn der Release Candidate keine großen Probleme mehr hat, morgen den PU-Patch sehen. Also
Es heißt tatsächlich Candidate, nicht Candidate. Okay, und da habe ich was dazu gesagt. Ja, ich habe früher immer statt Performance habe ich Preformance gesagt. Fand ich irgendwie fancier. Aber oh gut, okay. Und gleichzeitig, das haben, glaube ich, die Zuhörer nicht mitbekommen, weil ich dich an einem Abend erwischt habe mit der 4.5 und VR. Das wird nochmal ein anderes Thema werden, auf das wir heute eingehen. Freue ich mich drauf. Was mich aber so ein bisschen wundert, dass die 4.5 doch so schnell kommt. Und ist das etwa, dass CIG so ein bisschen hingehört hat und versucht jetzt wirklich noch weit, ich nenne es jetzt mal, weit vor Weihnachten was rauszubringen, um dann vielleicht, dass die Mitarbeitenden noch da sind und dann quasi so daran patchen? Oder hat es andere Gründe? Was denkst du?
Ich gehe davon aus, dass das die Intention ist, weil wir haben in den letzten Jahren, haben wir ja mehrfach das Problem gehabt, dass der letzte Patch des Jahres dann irgendwann kurz vor Weihnachten gekommen ist und es dann hieß, ja, alles kaputt, aber ist gerade keiner im Büro, der es fixen kann, weil alle sind im Urlaub.
War öfter so, glaube ich.
Und
Also ich habe es öfter so
ja,
wahrgenommen. Bin ja jetzt nicht seit 20
das war
Jahren.
in den letzten 5 Jahren war das 2 oder 3 Mal das große Problem.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass sie da jetzt gesagt haben, also die werden eine Notbesetzung werden, die über Weihnachten da haben. Aber selbst wenn der Patch jetzt morgen am 17. live geht und dann irgendwelche großen Probleme auftauchen, kennen sie die Probleme in der Regel in den ersten 2 Tagen. Und dann sind wir gerade am Freitag dieser Woche, dann könnte theoretisch übers Wochenende könnte die Notbesetzung was fixen. Und ansonsten hätten sie aber auch noch in der kommenden Woche Montag, Dienstag und die amerikanischen Studios auch Mittwoch noch zur Verfügung, um da dann im Zweifel zwar noch mal einen Hotfix rauszubringen.
Ja, du erinnerst dich vielleicht in einer der Episoden, hast du auch ein Bild gezeichnet, wo dieser 4.5er-Patch vielleicht weit erst also im Januar, Februar kommt. Sie haben sich ja dann doch anders entschieden und ich konnte bisher ja viel nur reinhören, wenig testen, einmal zusammen auch mit dir unter anderem. Das war ja schon auf jeden Fall ein richtig guter Weg, den wir da gesehen haben, auch mit dem Ingenieurs-Gameplay und allem, auch wenn das da gerade nicht so funktioniert hat. Dennoch war Balancing so ein bisschen das Thema, aber ich habe dich gerade noch abgekartet. Du wolltest beim letzten Gedanken noch ansetzen, glaube ich.
Ja, das Ding war, und das war der Grund, warum ich davon ausgegangen bin, dass wir es erst im Januar auf den PU-Servern sehen, ist, dass halt noch nicht alle Schiffe ins Engineering implementiert sind. Einigen fehlen halt noch die physikalisierten Komponenten, bei einigen fehlt einfach nur die Einrichtung, manche haben keine Engineering-Terminals und solche Geschichten. Und da hat es CIG jetzt aber tatsächlich geschafft, nicht alle Schiffe komplett einzubinden, aber zumindest alle Schiffe auf einen Stand zu bringen, wo sie mit dem Engineering funktionieren.
Oh.
Und
Also ein gutes O.
ja.
Ja.
Also es haben nicht alle Schiffe die physikalischen Komponenten, es haben nicht alle Schiffe die Engineering-Terminals, aber alle Schiffe haben zumindest beim Piloten bei den MFDs den Auto-Repair, mit dem man das Schiff dann quasi einmal aus dem funktionsunfähigen Zustand zurückholen kann. Alle Schiffe sind so weit eingebunden, dass man sie an den Stationen reparieren kann. Und ja.
Lass uns mal ganz kurz beim Auto-Repair bleiben, weil das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich was. Oder ist das eine Interimslösung oder ist das,
Nein.
das soll so bleiben? Das heißt, weißt du auch, welche Ressourcen das dann zugreift? Also verbraucht das irgendwie
Das
Material oder sowas? Oder ist das einfach so ein,
Auto-Repair
ja.
funktioniert so, und das haben sie eingeführt für insbesondere Einsitzerschiffe. Dass du halt da drin sitzt und du siehst, ich habe hier eine kaputte Komponente und hast dann in deinem MFD an der Statusseite, du hast ja eine Seite, in der alle Komponenten mit ihren Lebenspools angezeigt werden. Und da hast du die Möglichkeit, einmal quasi zu sagen, ich möchte diese Komponenten aus dem kaputten Zustand zurückbringen. Und dann musst du aber zur Station fliegen und da dann einen Restock, Rearm, Refuel machen, um diese Repair Charge zurückzukriegen. Mhm. Heißt also, du hast dann quasi ein extra Leben sozusagen, das dein Schiff dadurch bekommt.
Ach, das finde ich ganz nice eigentlich. wird nicht jedem gefallen. Gab es dazu schon auch kritische Stimmen? Hast du was mitbekommen? Es ist ja oft so, dass wenn CRG was einführt, dass ist nicht nur Lobhagel, sondern auch Kritik. Würde mich nicht wundern, wäre aber auch nicht wild, weil letzten Endes ist das für mich ist es dann nicht wild, wenn es mich nicht affektiert. Das ist ein bisschen egoistisch, ich weiß.
Also soweit ich das mitbekommen habe, war die Resonanz zu diesem Feature relativ positiv. Mhm. Die PvP-Community hat es gemocht, weil es bringt halt einen neuen Komplexitätsgrad rein. Jetzt musst du dir auch einmal überlegen, wann zündest du diesen Auto-Repair in deinem Kampf? Mhm. Und hast dann quasi nochmal deinen letzten Booster. Und das repariert auch nicht alles. Also solche Sachen wie Panzerung und Höhlenschaden bleiben bestehen. Es repariert nur spezifisch die Komponenten. Das heißt also, selbst wenn du deine Panzerung runtergeschossen bekommst, deine Höhle runtergeschossen bekommst, dein Reaktor kritisch wird und du dann einmal diesen Auto-Repair zündest, repariert es den Reaktor. Ja. Aber der nächste Schaden geht dann halt wieder direkt auf den Reaktor. Heißt also, es ist kein komplettes Extra-Leben, sondern es ist eher gedacht als, du bist zerschossen worden und musst jetzt irgendwie dein Schiff noch so weit wieder in Gang bekommen, dass du damit zumindest bis zu einer Station zurückkommst, um es vernünftig zu reparieren.
Ja, ist cool. Also, gefällt mir. Was ich noch nicht so richtig begreifen kann, beziehungsweise wir befinden uns ja immer noch in der Alpha. So kann man das, glaube ich, auf jeden Fall erklären. Bitte widersprich mir jetzt gleich, aber ich versuche mir so ein bisschen dieses Bild nochmal jetzt, ja, vielleicht sogar zurecht zu reden oder so zu rücken, dass ich mich wohl damit fühle. Und zwar, ich hätte gedacht, wenn es Engineering kommt, dann kommt es auf jeden Fall mit Schiffen in Goldstandard, dass das irgendwie so zusammenhängt, dass alle Schiffe diese Komponenten haben. Jetzt haben sie diesen Zwischenweg gefunden, den ich überhaupt nicht wild finde. Ist halt die Frage so, gab es auch die Erwartungshaltung hinter diesem Wunsch oder dieser Vorstellung, die ich gerade geäußert habe oder nicht? Letzten Endes ist das ja ein bisschen egal, weil es kommt ja noch. Und letzten Endes ist das Hauptsache, das Engineering ist drin, weil dann können sie damit anfangen, noch besser zu testen, es noch besser anzupassen und alle Schiffe, die dann in Goldstandard kommen, werden ja davon profitieren. So würde ich mir das irgendwie so zurechtreimen, dass das absolut legitim ist, ne? Weil ich versuche auch immer die Kritik mitzudenken. Mein innerer Kritiker sagt dann oft so, hier, dies, das, Ananas.
Ja es mir? Ist es ist vor allem auch eine Geschichte mit diesem Auto-Repair. Wir wissen, auch wenn dann irgendwann alle Schiffe auf dem Goldstandard sind, alle ihre physikalisierten Komponenten haben, bei allen das für Engineering völlig eingebunden ist, selbst dann wird es diesen Auto-Repair weiterhin geben, weil das ist halt auch so ein bisschen so der schnelle Weg raus für die Leute, die sich eben nicht so sehr mit dem Engineering beschäftigt haben, weil sonst hast du halt ganz viel das Problem, dass insbesondere neue Spieler, die einfach mit dem System nie wirklich groß interagiert haben, da sitzen, das Schiff geht kaputt, fällt irgendwie auseinander, bekommen dann die Nachricht reaktorkritisch und dann wissen die Leute gar nicht, was sie tun sollen. Und dann gibt es eben diesen Einmal-Panik-Knopf, der auch dann für die Spieler wirklich interessant ist, die eigentlich gar nicht wirklich das Interesse daran haben, an diesem Engineering viel oder damit viel zu spielen, sondern die im Zweifelsfall halt einfach nur zurück zur Station fliegen wollen und da dann halt die Station dafür bezahlen wollen, dass sie ihnen ihr Schiff repariert.
Ja.
Also es ist ein bisschen der Einmal-Opt-out aus dem Engineering, mit dem ganz klaren Hintergrund, dass du danach nicht wirklich kampffähig sein wirst, weil gewisse kampfrelevanten Komponenten kommen nicht unbedingt mit wieder. Es ist halt der, bring mein Schiff jetzt noch ein einziges Mal in den Zustand, damit ich damit irgendwie zur Station zurückgehumpelt bekomme, Knopf. Und
Ja, dann bin ich mal sehr gespannt. Du hast ja mitbekommen, ich teste gerade mal wieder Joysticks und das heißt, ich spiele ohne Tastatur und Maus. Und da musste ich eines feststellen, vielleicht kannst du es einreichen, vielleicht auch ihr lieben Zuschauer oder eher gesagt Zuhörer, sollte, wir sind ja nicht auf Twitch. Wir haben nämlich unseren ersten Kommentar bekommen, darauf würde ich am Ende der Episode eingehen. Aber kommentiert gerne immer unter dem Podcast einfach quasi, was ihr zu dem, was Deadly und ich erzählen, so halten. Und dann greifen wir den einen oder anderen auch immer auf. seid einfach wie der Kommentar, der ist göttlich, sachlich und vor allem so auf den Punkt. Da freue ich mich schon drauf, dass wir den später dann auch nochmal behandeln werden. Behandeln klingt komisch, aber du weißt, was ich meine. Genau, also seit wann Deadly ist, weil ich spiele jetzt mit Joysticks, ist ja super, bam, bam, bam und so weiter. Und das fühlt sich jetzt in der 4.4 für mich schon so viel besser an, als das letzte Mal, als ich Dogfight irgendwie versucht habe. Und das war vor einem halben Jahr, einem Jahr oder so. Ich habe das Gefühl, die Schiffe sind näher, das Kampfverhalten ist jetzt schon anders und das wird sich ja mit der 4.5 sehr oft wahrscheinlich dann noch in den nächsten eineinhalb Jahren ändern. Aber ich glaube, es läuft alles darauf hinaus, dass es, das hat mir, glaube ich, ein liebes Community-Mitglied von uns gesagt, man sieht die Schiffe näher. Du siehst, was du abschießt, habe ich irgendwo aufgeschnappt. Jemand hat das erzählt, ich weiß nicht mehr wer. Und das erwarte ich ja auf eine gewisse Art und Weise von einem Science-Fiction-Spiel. Sind wir da außerhalb der Simulation oder sind wir da nicht außerhalb einer Simulation? Arcade oder?
Es ist schon ziemlich arcade-lastig, weil der, nun ja, die Realität vom wissenschaftlich akkuraten Raumkampf wäre, dass du da sitzt mit deiner Idris und deiner Railgun. Und oder meinetwegen auch mit einem anderen Schiff, mit irgendeinem Partikelbeschleuniger oder auch mit einer Laserwaffe oder mit was weiß ich. So ein Projektil, wenn du das auf der Erde aus einer Railgun oder aus einer herkömmlichen Kanone oder was weiß ich was beschießt, wird das langsamer, weil es Luftwiderstand hat. Den hast du im All nicht. Das heißt also, das eigentlich Akkurate wäre, dass du irgendwo mit deinem Raumschiff unterwegs bist und dich dann irgendwo ein Sensor erfasst und 200-300 Kilometer weiter sitzt dann jemand in seiner Idris und drückt auf den Knopf und 5 Sekunden später ist bei dir halt einfach Feuerball.
Ja, so Expans, ne? Da hat man das ganz gut gesehen. Viele haben das irgendwie, also viele Star Citizen, Menschen und Citizens und wie auch immer, die ich kennengelernt habe, mögen dieses Kampfverhalten von die Expans, ja.
Ja, aber du hast halt eigentlich in der Realität nur noch, oder hättest im Weltraum eigentlich nur noch den sogenannten Beyond Visual Range Kampf. Das heißt also Kampf außerhalb des Sichtbaren. Du schießt auf einen Punkt auf irgendeinem Display und dann kommt dein Schuss da entweder an oder nicht. Aber niemand kommt sich mehr so nahe, dass du wirklich eigentlich den Kampf, wie wir ihn jetzt in Star Citizen hast, mit klassischen Bordkanonen hättest, mit dem umeinander herumfliegen und dem ganzen Raid-Fighting, das ist ja jetzt schon bei uns, wenn wir nach draußen gucken und da fliegt ein Kampfflugzeug durch die Gegend, haben die da Raketensysteme drunter, das ist alles nur noch Beyond Visual Range. Moderne Kampfflugzeuge bekommen gar keine Bordkanonen mehr verbaut, weil sie gar nicht darauf ausgelegt sind, die zu nutzen. Sondern die schießen nur noch auf irgendeinen Punkt, auf irgendeinem Display. Und
schon heftig.
Ja, 500 Jahre weiter in der Zukunft wird sich das auch nicht mehr groß ändern.
Ja, sind wir wieder bei Chris Roberts Vision eines 80er und 90er Science-Fiction-Spiels und so.
Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich
bei dem, was da sich entwickelt, ja.
Ja, ich persönlich finde es eigentlich auch für ein Spiel viel, viel geiler, wenn ich dann da wirklich meine zwei Großkampfschiffe habe, die da quasi im 1700er-Jahres-Style aneinander vorbeifliegen und sich gegenseitig Breitseiten verpassen. Das ist viel cinematischer, weil du siehst den Kampf, du siehst den Gegner, auf den du schießt. Oder auch, dass dann irgendwelche Flottenmanöver da in nächster Nähe passieren. Und ich glaube, für so ein Weltraumspiel eignet es sich auch einfach viel besser, wenn man halt dieses arcade-lastige Visual Range und Dogfighting nutzt anstelle von dem Beyond Visual Range, ich sehe dich, bevor du mich siehst, drücke auf den Knopf und dann platzt du.
Ja, ich denke, beides hat seinen Reiz, aber wenn man das Letztere jetzt nehmen würde, wie heißt es nochmal, mit Beyond Range einfach nur?
Oder? Beyond Visual Range.
Beyond Visual Range, okay. Gut, manche Worte sind schwierig für mich. Ich glaube, das wäre dann halt nicht mehr Star Citizen, beziehungsweise alias Chris Roberts, alias Wing Commander und so weiter. Von daher erklärt sich das ein bisschen. Aber ich habe gerade, als du davon gesprochen hast, auch Lust auf das andere bekommen. Aber da gibt es bestimmt auch andere Spiele, die mehr Space Sims sind und sowas. Und wo das dann
eher... Du, das eher kannst finden. Du mit gewissen Schiffen, kannst du das in Star Citizen machen.
Ja.
Und zwar spezifisch mit Stealth-Schiffen. Da ist halt nur die Devise nicht, ich bleibe so weit weg, dass der Gegner mich nicht sieht, sondern ich bin halt so gut getarnt, dass ich neben dem Gegner sitzen kann und er mich nicht sieht.
Ja.
Und ich dann von da aus wirken kann. Aber ja, grundsätzlich ist es halt, die Idee dahinter ist erstmal die gleiche. Nur halt in einer anderen Distanz umgesetzt, damit man eben weiterhin diesen Dogfight hat, diesen, ja, den Kampf über die Rotationsraten, weil den hast du halt, je größer die Distanz zwischen zwei Schiffen wird, desto unwichtiger werden solche Sachen wie die Rollraten.
Die Rollraten, das meinst du jetzt quasi, wenn man im Schiff sitzt und rollt?
Ja.
Ja, okay, gut, da bist du ja.
Also die Manövrierfähigkeit des eigentlichen Schiffes. Und deswegen, das ist jetzt so ein kleiner Kampftipp, wenn man in einem sehr manövrierfähigen Schiff sitzt, in einem Schiff, wo man weiß, dass das manövrierfähiger ist als das Schiff, gegen das man kämpft, möchte man möglichst nah ran, damit man eben sicherstellen kann, dass der Gegner nicht die Nase auf einen drauf bekommt. Wenn man aber in einem Schiff sitzt, das langsamer, schwerfälliger etc. ist, möchte man möglichst weit weg vom Gegner, weil dann die Geschwindigkeit des Gegners für dich zu einer geringeren relativen Winkelgeschwindigkeit führt.
Ja,
das heißt also, du kannst mit weniger Drehrate und mit weniger Manövrierfähigkeit kannst du halt besser auf dem Ziel bleiben.
Aha. Dogfight für Einsteiger. Deadly Edition.
Ja.
Sehr, sehr geil. Super. Ich werde mal gucken. Ich habe schon 1, 2, 3 Fehler von meinen. Ach, ich spiele gerade mit dem Joystick. Wie geil ist das denn? Aber wieso kriege ich ihn denn nicht quasi ins Ziel? Ja, okay.
Ja, das ist halt eben genau diese Distanzkontrolle, ja, die man in jedem zweiten Dogfight-Tutorial hinterhergeworfen hat.
Dogfight wird sicherlich nochmal ein Episodenthema, weil zumindest ich werde mich auf jeden Fall dann langsam damit anfangen zu beschäftigen, wenn ich meine Hosas dann aufgebaut habe. Da fehlen noch 2 Platten, die kommen jetzt noch an und dann schauen wir da mal weiter. Aber was macht es nicht noch irgendwie schöner, im Dogfight zu sein und sogar die Gegner zu sehen, als eine wunderschöne Taste sich zu überlegen und da damit einfach quasi, wenn man kein Tobii Eye Tracker hat oder sonst was auf dem Kopf, dafür zu sorgen, dass das, was du im Ziel hast, dass der Pilot sich immer dahin dreht. Das finde ich ja so geil. Aber 4.5 macht es nochmal quasi für einige Leute, die noch weiter gehen und kein Tobii Eye Tracker haben oder sonstiges, sondern VR-Headsets haben, geht mit der 4.5 die Implementation, die native Implementation von dem VR los. Mhm. Erzähl uns mal, weil ich glaube, also, wir hatten einen komischen Call letztens mit wie geil, Ja, erzähl mal bitte, ich könnte es nicht zusammenfassen, also, ohne gleich wieder in die gleichen Emotionen zu kippen.
Grundsätzlich muss man dazu erstmal sagen, das wird jetzt für alle Leute, die noch nie VR selber erlebt haben, wird das etwas abstrakt klingen. Und es ist leider so, man kann VR sehr schlecht beschreiben. Man muss es eigentlich mal gemacht haben, um zu verstehen, was der Unterschied zwischen einem Spiel auf einem Bildschirm ist. Mhm. Beziehungsweise was die 2 Unterschiede zwischen VR und einem Spiel auf einem Bildschirm sind. Aber bevor wir da reingehen, muss man ganz klar sagen, die VR-Implementierung in der 4.5 ist ein Tech-Test. Da sind noch bei weitem nicht alle Features drin, die in dieser Implementierung letztendlich drin sein sollen. Sondern es geht bei der Implementierung geht es primär um die Thematik, werden erstmal alle Headsets vernünftig unterstützt? Gibt es da irgendwelche Kompatibilitätsprobleme? Wie sieht das mit der Performance aus? Da kann ich schon mal spoilern. Schlecht.
Es wird 2-mal berechnet, ja, oder? Also da trickst man nicht. Du kannst ja nicht tricksen. Es muss 2-mal berechnet werden. Links und rechtes Auge. Das ist ja fies. Ja, dann spiel das mal auf 4K in VR.
Ja, bei mir ist ja sogar mehr als 4K bei meiner Brille. Und es geht halt einfach um die Frage, wie ist die Resonanz? Und die Resonanz ist tatsächlich so, dass ein, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, nicht unerheblicher Teil der Community tatsächlich jetzt überlegt, aufgrund von Star Citizen mit VR anzufangen. Weil die 2 Aspekte, die VR so anders zu einem klassischen Bildschirm machen und dazu führen, dass es einfach viel, viel immersiver ist als alles, was ein Bildschirm je leisten kann, ist Nummer 1. Wenn ich vor meinem Bildschirm sitze, hier an meinem Schreibtisch, dann mache ich das Spiel da in den Vollbild. Habe rechts davon habe ich noch 3 andere Bildschirme. Habe dahinter noch in irgendeiner Weise meine Wand, vielleicht noch mein Gedöns auf meinem Schreibtisch stehen. Heißt also, ich schaue quasi wie durch ein Fenster in die Welt von Star Citizen hinein. Wenn ich in VR bin, habe ich dieses Fenster nicht, sondern egal, wohin ich meinen Kopf drehe, da ist Star Citizen.
Ja, aber mit Tiefenwahrnehmung auch noch. Ne? Das finde ich, also wer eine VR-Brille nicht aufhatte, der, also Tiefenwahrnehmung ist nicht mal ein Wort, was jeder versteht. Also ihr seht den Raum, also ihr seht, dass etwas weiter vorne ist. Wenn einer vor euch steht, dann sieht es auch so aus, als ob er vor euch steht. Und nach hinten entfaltet sich der Raum in Dreidimensionalität.
Wir Menschen sehen Tiefe ja dadurch, dass wir von unseren beiden Augen eine leicht unterschiedliche Perspektive auf gewisse Sachen haben. Und wenn wir einen Punkt an einer beliebigen Distanz anpeilen, dann sehen unsere beiden Augen, dadurch, dass die leicht versetzt sind, sehen die in einem leicht unterschiedlichen Winkel. Und je näher der Punkt dran ist, desto größer wird dieser Winkelunterschied. Je weiter er weg ist, desto weniger groß wird dieser Winkelunterschied. Und das kann unser Hirn halt in diese Dreidimensionalität berechnen. Und das hat zwei interessante Aspekte. Auf der einen Seite kann ich sagen, wie weit Objekte weg sind. Das heißt also, ich kann auf einmal Distanzen viel besser einschätzen als auf einem Bildschirm. Die allerwenigsten Spieler könnten sich bei Star Citizen in den Hangar stellen und dann an die andere Wand auf der anderen Seite gucken und dann sagen, jo, das sind 150 Meter. Auf dem Bildschirm. Mhm. Aber wenn du irgendjemanden hast, der Distanzen gut schätzen kann und der auch ein vernünftig eingestelltes VR-Headset hat, das ist noch so ein bisschen der andere Aspekt. VR ist halt immer noch eine Bastlerspielerei, insbesondere in Star Citizen aktuell. Dann setzt du dem dieses Headset auf und der guckt da einmal ran und sagt, jupp, das sind 150 Meter. Weil er eben alleine dadurch, dass die Sachen zweimal gerendert, also das ist das sogenannte stereoskopische Rendering, werden, weil er diese Winkelverschiebung wahrnehmen kann, dadurch, dass er halt auf jedem Auge ein anderes Bild hat und dadurch eben diese Tiefe einschätzen kann. Und damit kommt noch ein ganz interessanter zweiter Aspekt da rein, weil mit dieser Tiefenwahrnehmung kommt dann auch noch Größenwahrnehmung. Wir alle.
Sag's bitte nochmal, weil ich. Ja, also wenn es ein großes, also das, was ich durfte über die Schulter schauen, das, was da stand im Hangar, das hast du wirklich als wie riesig ist das denn? Und, und ich, also das Lustige ist, wenn du im VR dein Bildschirm teilst, dann sehe ich beide Bildschirme, also quasi die du auf die Augen bekommst und dann bekommt man so einen Hauch Ahnung davon, was du sehen musst und dann standst du und dann sieht ja auch der Winkel da drin so ein bisschen, nicht fischeiig aus, aber man merkt schon, dass irgendwas verzerrt ist. Und was hattest du da rausgeholt? Was war denn das?
Das war eine Polaris.
Es war eine Polaris. Also auf jeden Fall ein riesiges Schiff.
Ding ist,
Größe, ihr Lieben, wird dargestellt.
Die Größenwahrnehmung, und das schafft Star Citizen teilweise noch echt gut, weil es einem immer wieder Referenzpunkte gibt. Eine Sache, wo ich zum Beispiel das erste Mal gemerkt habe, wie riesig meine Polaris eigentlich ist, ist, als ich mich vorne an den vorderen Fahrstuhl unten nach draußen gestellt habe vor den Landefuß und dann einfach mal in die Third-Person-Kamera gegangen bin und dann gemerkt habe, dieser Charakter ist 1,75 Meter groß und reicht gerade mal hier unten auf das unterste Zehntel von diesem Landefuß. Man kann diese Größenwahrnehmung mit über Referenzobjekte zu einem gewissen Prozent, zu einem gewissen Punkt nachbilden. Aber wenn diese Referenzobjekte wegfallen, dann kann man halt nur ganz, ganz schlecht auf einem klassischen Bildschirm wirklich Größe wahrnehmen. Insbesondere, wenn es dann zum Beispiel um solche Sachen geht, dass man im Orbit über einem Planeten fliegt. Weil da hat man kein Referenzobjekt, das unser Hirn in irgendeiner Weise verstehen würde. Für die Größe. Und in der VR brauchst du diese Referenzobjekte nicht, sondern kannst halt einfach für dein Hirn natürlich wahrnehmen, wie groß gewisse Sachen sind. Und ich glaube, mein Wortlaut war ungefähr,
ach du
Scheiße, ist das ein Riesenteil.
Es war,
weil ich zum ersten Mal unter dieser Polaris gestanden habe und die, keine Ahnung, wie lang sie ist, 120, 130 Meter, glaube ich. Ich glaube sogar 150, müsste ich aber nochmal nachschauen.
Wir haben, glaube ich, nur 5 Minuten in Soße angesprochen. Ne? Ach du meine liebe Güte.
Ja.
Aber ja. Hier nur ganz kurz, du sprichst ja von einem der größten Schiffe in Star Citizen, sowohl eine MSR und oder nimm eine Aurora, wenn du davor stehst, dann hast du einfach, du weißt ja, wie so ein Kleinwagen aussieht und dann weißt du, wie groß die Aurora eigentlich wäre oder eine Nomad und dann geht's einfach nur weiter. Selbst die MSR wäre für mich dann quasi, wenn ich davor stehen würde, vor dem Fuß riesiger, als ich sie jemals so wahrgenommen habe. Ich muss sagen, dass man so ein bisschen schwindeln kann, indem man in Star Citizen ohne VR-Brille einfach Fischeiger einstellt, also Field of View. Dann hat man manchmal so ein anderes Gefühl von Größe oder wenn man diese F4-Taste hält und dann Plus und Minus auf ein Numpad drückt, weil das ist so wie ein Weitwinkel und quasi andere Objektive auf eine Kamera. Dadurch lässt sich ja Größe schon ganz gut darstellen, aber wie gesagt, mit Tiefenwahrnehmung und so weiter. Mit VR, genau.
Ich hatte dann auch meinen Moment, wo ich dann vor einer Drake Cutter stand und dann, das ist ja eigentlich mit eins der kleinsten Schiffe, die so regelmäßig geflogen werden. Und dann stand ich vor dieser Cutter und habe dann für mich festgestellt, ach du Kacke, wenn da oben einer in dem Cockpitstuhl drin sitzt, dann guckt er da in 5,5 Meter Höhe aus dem Fenster. Das ist quasi, alleine dieses Kleinstschiff, muss man ja wirklich so sagen.
Der Sitz fährt hoch.
Ist schon,
wieso ist denn das
hat,
so hoch?
Hat schon die Größe von einem kleinen Lastwagen.
Ja, das hätte ich ja nicht gedacht, ja. Es sind halt aber auch Raumschiffe. Ne? Ja, genial. Also es kommt die 4.5 mit ziemlich viel neuen Inhalt schon bald. Und vor allem mit VR-Unterstützung. Du, Deadly, ich würde mal auf den Kommentar eingehen, weil der macht nochmal das Thema der letzten Episode auf. Und ihr Lieben, ich lade euch ganz herzlich ein, bei uns vorbeizuschauen auf dem Hexenwerk Discord. Den Link solltet ihr unter dem Podcast auch finden. Und dann könnt ihr uns auch dort quasi mal schreiben und vielleicht Feedback geben, beziehungsweise Wünsche, beziehungsweise schaut euch auf dem Discord um. Da ist noch eine Menge für Einsteiger, Fortgeschrittene und Meisterexperten. So, ich würde sagen, wir spezialisieren uns auf dem Discord immer noch weiterhin in Richtung Ausbildung. Das heißt, gerade wenn ihr Einsteiger seid, könnt ihr da quasi echt ein paar coole Leute finden, die euch an der Hand nehmen und die Star Citizen lieben und euch das auch zeigen. Und auf der anderen Seite, wenn ihr Experte seid und lieb zu Menschen, dann seid ihr auch herzlich willkommen, dort bei uns einfach weiter auszubilden.
Vielleicht gerade ganz kurz ein Teaser für die Community-Mitglieder. Ich plane ein neues Carrier-Training und zwar dieses Mal mit Engineering. Das heißt also, die Leute, die beim letzten Mal doof rumstanden sozusagen und einfach Reparatur- und Nachladedienst gemacht haben, die bekommen dann richtig was zu tun.
Ja, das ist klasse. Also wenn ihr das Training mitgemacht habt, ich kann es versuchen in zwei Sätzen zusammenzufassen. Man trifft sich in-game, Deadly sagt dann, was los ist, Deadly verteilt, Deadly erklärt, Deadly sagt, spielt los. Und dann kann sich jeder in der Position ausprobieren und so weiter. Und das ist ein Zahnwerk, ein Uhrwerk und so weiter. Dann toppe ich das Gleiche noch. Ich werde nämlich definitiv, ich habe es ja schon ein, zweimal angeteasert, aber mir ist es ein Herzensanliegen, bis zu 4 verschiedene Teams gleichzeitig darzustellen und ich werde diesmal einen Mix planen aus bisschen geskripteten Improvisationstheater wieder. Aber auf der anderen Seite einfach quasi den Zuschauern auch die Möglichkeit geben, mit diesem Umfeld zu interagieren, dass sie dann sehen können, ja, was quasi in dem Team 1, 2, 3 passiert, mit Kommentarfunktion und so weiter. Ich muss mir ja immer irgendwas ausdenken, weil ich so ein Spinner bin und ja, vielleicht machst du da auch mit. Das wird ja auf jeden Fall lustig. Gut. Dann, ihr Lieben, es gibt eine Menge auf dem Hexenwerk Discord und auf den quasi Twitch-Kanal kommt Deadly mich ab und zu auch besuchen, recht spontan meistens. Wir nehmen ab und zu auch dort eine Episode auf. Ich will euch nur sagen, es gibt ein wunderschönes, oder es gibt jetzt den Thrustmaster zu gewinnen, diesen Hossas 4, das wird am Sonntag stattfinden und zu Weihnachten habe ich auch noch eine schöne Überraschung mit einer Verlosung für euch. Außerdem könnt ihr dort auch nochmal Fragen stellen, wenn ihr nicht auf dem Discord landen wollt.
Weißt du, was du jetzt vergessen hast?
Nee, komplett.
Den Kommentar vorzulesen.
Ja, ja, also das war nur die Überleitung. Ach so. Ich wollte auch ich wollte noch irgendjemanden danken, sage ich. Aber Deadly, ich bin jetzt quasi nicht mehr der jüngste Hut und ich denke, jeder von uns sollte quasi wirklich im besten Falle unterwegs sein im Leben und einen Job haben, der einen nicht die Haare vom Kopf frisst oder sonstiges. Und ich möchte mich erstmal bedanken bei jedem CIG-Mitarbeiter, der quasi auch dann in diesem Notteam da Schicht schieben wird, aber auch bei jedem, der mich zuhört, der vielleicht über Weihnachten arbeitet oder arbeiten muss. Ich wünsche euch da wirklich ganz viel Kraft und dass ihr das anders ausgeglichen kriegt. Lasst euch nicht stressen. Wir haben die vorweihnachtliche Weihnachtszeit und ihr Lieben, ihr wisst ja, das ist feste Liebe und so. Also, gebt euch auch selbst ein bisschen Liebe und holt euch mehr Schiffe. Nein, Spaß. Okay, der Kommentar. Letzte Sendung, beziehungsweise letzter Podcast. Mit Namen meinst du? Soll ich den ehrenwerten Herrn die Dame mal vorlesen?
Es ist unser erster Kommentar. Ja, okay. Das, ich glaube, das
Don LP. Shoutout. Don LP hat geschrieben und Dankeschön nochmal dafür. Hintergrund ist, oder werdet ihr erfahren, aus dem Kommentar heraus. Beziehungsweise die Episode hieß Content Creator im Dauerfeuer zwischen Algorithmus, Fehlinfos und der Star Citizen Realität. Daddy und Tex, Star Citizen and Tech Talk. Don LP schreibt, meiner Meinung nach sollte niemand Content aus dem PTU erstellen und daraus irgendwelche Metaschlüsse ziehen. Das zeichnet einen guten Content Creator aus. Definitive endgültige Fakten aus dem PU mit Angabe PU und Version möchte ich sehen. Nicht falsch verstehen, einen ersten Blick auf Neuerungen im PTU. Mal sehen, wie weit Engineering ist zum Beispiel, nehme ich gern mit, aber viele nehmen das PTU schon Wochen vor dem Release als finale Version. Meine YouTube-Abos enthalten nur ausgewählte Kanäle mit hochwertigem Content. Clickbaits, Effekttascherei und AI-Content haben da nichts zu suchen. Damit verschwende ich nicht meine Zeit. Hochwertiger Content basiert auf offiziellen Infos von CIG, tracker.sc hilft. Und aktuellem PU-Status. Viele vergessen, selbst PU ist Alpha, PTU ist noch eine Stufe davor. Davor noch Evocati und Tech Preview. Wenn man sich jetzt ein Schiff kauft, weiß niemand, was dieses Schiff in einem Folgeversion mal wert ist. Deswegen kann man ja einschmelzen. Und dann noch ein schönes Emoji und er hat so vieles einfach quasi, ich sag mal, auch abgeholt und eine schöne Meinung einfach da dazu gegeben, wie er mit Content umgeht. Vieles von dem, was du gesagt hast, Deadly, sehe ich da auch enthalten. Wunderschöner Kommentar insgesamt. Und ja, sehr sachlich und vor allem konstruktiv geschrieben. Supergeil. Jo.
Ich glaube, es war eine gelungene zweiminütige Zusammenfassung von 45 Minuten, die wir darüber schwadroniert haben. Nein, aber ich bin halt der Meinung, das fasst es eigentlich ziemlich gut zusammen. Man kann sich natürlich anschauen, was kommt jetzt auf dem PTU hier an Neuerungen, wie sehen die neuen Mechaniken aus, in welche Richtung gehen das. Aber die absoluten Zahlen zu nehmen, ist meiner Meinung nach echt keine gute Idee, weil die ändern sich auf dem PU schon mit jedem zweiten Patch und auf dem PTU im Zweifelsfall 1 bis 2 Mal pro Tag.
Ja.
Also von daher, ja. Viel mehr kann ich da nicht zu sagen.
Ja, und falls zum Beispiel RP-Content nichts für Don LP ist oder andere Contents wie KI und so weiter da, es ist ja genau das Schöne. Was sollst du dir was anschauen, was nichts für dich ist? oder anhören Eben. Oder wie auch immer. Ne? Also entscheidet weise. Denn alles, was ihr um euch herum habt, das macht euch zu einem besseren Menschen oder zu einem noch besseren Menschen. Deadly, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Ich baue jetzt noch ein Regal auf. Ich habe schon wieder eingekauft. Ich bin aber auch bald eingerichtet. Hast du noch was zu tun? Ja. Wahrscheinlich bald, ne?
Nö, nicht. Also für mich steht da jetzt eigentlich noch Abendessen auf dem Plan und dann ist der Abend für mich auch durch.
Ja, super. Dann klingt doch wunderbar. Bis bald, Deadly. So.
Bis denn.
Tschüss.